Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge 96 schon, Stefan.
Eieiei.
96, dieses Mal wieder mit einem Gast. Hallo Nadine, du bist heute uns zugeschaltet.
Hallo ihr beiden.
Wir kommen gleich darauf, warum wir mit dir über welches Thema reden. Aber vorher gibt es noch ein paar kleine Vorab-Infos. Ganz interessante Beobachtung, die ich mal hatte, ist Value for Value zum Thema. Da hatte ich ein schönes Ergebnis. Und zwar habe ich einen Freund, mit dem spiele ich regelmäßig Tischtennis. Und der hat auch einen Podcast. Und wir unterhalten uns da manchmal drüber. Und der hat nichts mit Bitcoin zu tun. Und ich habe mal so gesagt, hier, Value for Value, installier dir das doch mal. Da kann irgendwie was bei rumkommen. Und dann, ja, haben wir weiter Tischtennis gespielt und tatsächlich so wenige Tage später hat er gesagt, so, ich habe das jetzt mal gemacht, kannst du mir mal da weiterhelfen? Und ich dachte schon so, ja, na klar, das ist ein Thema, oh, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie war das, wohinter legt man da irgendwie diese Adresse und alles, und habe erstmal rumgesucht und rausgekommen ist aber, er hatte alles eingerichtet.
Es hat, ganz alleine?
Ja, es hat funktioniert. Er hat dann gesagt, ich habe hier irgendwie, ja, über Albi und sowas habe ich das dann gemacht. Und das Einzige, was noch gefehlt hat, war, dass wir mal eine Testzahlung gemacht haben. Also ich habe dann mal einen Boost geschickt und es hat funktioniert. Und ich meine, das war ein total schönes Erlebnis zu sehen, dass das einfach geht. Ne? Du kannst den Leuten sagen, probier das mal aus, richte dir das ein. Und dann funktioniert das. Und ich muss sagen, also cool. Wahrscheinlich muss man Albi da einfach sagen, guten Job gemacht, dass sie, wenn die Leute erstmal Interesse haben und das finden, das tatsächlich auch bei sich einrichten können.
Also es ist dann sicherlich Custodial und so, aber gut, macht ja nichts erstmal.
Ja, aber das ist ja bei uns in gewisser Weise, bei uns läuft das über so einen Telegram-Bot. Ja. Und wir zahlen da auch Gebühren an Service-Dienstleister.
Und das ist ja auch okay. Ich
meine, und dann kannst du es halt runterziehen, wenn sich da was gesammelt hat. Ja. Also das ist für diese Kleinstbeträge. Das fand ich super gut. Das Einzige, was jetzt natürlich noch ist, ist, seine komplette Hörerschaft hat wahrscheinlich auch nichts mit Bitcoin zu tun.
Das wird er jetzt dann feststellen vielleicht.
Ja, ich habe auch gesagt, na, lass das erstmal laufen und mal gucken, was da passiert. Aber deswegen jetzt diese kleine Podcast-Empfehlung. Falls sich jemand für Whisky interessiert und einen Whisky-Podcast sucht.
Das finde ich sehr spannend.
Der heißt Dram Good.
Muss ich mal reinhören.
Werden wir verlinken, und wenn ihr da ein paar Value-for-Value-Satz lassen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Und der war auch der Erste, der mir von so einem schönen Use-Case für Podcast erzählt hat, im Kontext mit Whisky. Und zwar haben die so ein paar große Flaschen bestellt und haben die Kleinabfüllung gemacht. Und dann konntest du dir als Hörer zum Selbstkostenpreis so ein kleines Set an Whiskyflaschen holen.
Cool.
Und dann, wenn sie mal ein Tasting oder eine Verkostung on air gemacht haben, quasi. Konntest
du live mit?
Ja, aber live, aber zeitversetzt. Ne? Du konntest dann selber sagen, okay, ich habe jetzt abends Zeit, ich will den auch mal verkosten. Ja. Und hattest dann diese kleine Probe da und konntest genau quasi beim Hören dieses Podcast.
Oh, das ist toll.
Das fand ich eine total schöne Erweiterung dieses Mediums, weil du einfach zu deiner Zeit genau das miterleben kannst.
Das finde ich großartig, ja. Tolle Idee.
Aber diese Sets waren immer schnell weg irgendwie, aber ach, die haben auch schon viel mehr Folgen als wir.
Boah, was? Wir haben doch schon fast 100.
Fast 100, ja. Und wir haben lange überlegt, was machen wir denn eigentlich? Also jetzt ist absehbar, wir werden die 100 tatsächlich erreichen.
Meinst du?
Oh ja. Bei uns stehen ja die Los Vojos an. Und wir haben uns überlegt, für die 100. Folge nämlich, da machen wir was Besonderes. Es wird eine Live-Folge geben mit Special Guest and Friends. Und zwar könnt ihr auch dabei sein. Und zwar nicht nur, so ist zumindest der Plan, nicht nur irgendwie passiv, sondern gerne auch aktiv. Also vielleicht wird es eine kleine Open-Mic-Session geben. Und das Wichtige jetzt ist erstmal, dass ihr euch diesen Termin merkt, falls ihr Lust habt, bei der 100. Honigtagsfolge der großen Party, die es werden wird, dabei zu sein. Und zwar wird das am 25. Mai in Berlin sein. So viel soll ich schon mal verraten.
Genau, es wird vermutlich also nicht gestreamt, sondern nur aufgenommen. Aber also wenn ihr live dabei sein wollt, müsst ihr wirklich da sein.
Und vielleicht auch beitragen wollt zur Folge. Das ist das Schöne. Und wir haben uns da auch ein System überlegt. Die Location hat natürlich nur begrenzte Kapazitäten. Wenn ihr kommen wollt, wird es Tickets geben, aber die werden jetzt nicht irgendwie super teuer sein. Und es sollen auch Leute kommen können, die keine Bitcoin haben. Und darüber werden wir noch informieren in späteren Folgen. Aber ihr könnt jetzt schon mal gucken, ob ihr an diesem Abend Zeit habt und Lust habt, mit uns in Berlin einfach eine sehr gute Zeit zu verbringen.
Samstag, der 25.05. abends in Berlin.
Genau. Das Schöne ist, ich habe neulich gelesen über das Zeitalter des synthetischen Contents, das jetzt beginnt. Also alles wird irgendwie AI produziert und es gibt ja Beispiele, dass ganze Kindersendungen auf YouTube jetzt schon komplett AI produziert sind und sowas. Und da könnt ihr sehen, alles handgemacht. Es sind Menschen tatsächlich. Wir machen diesen Podcast immer noch oldschool. So. Nadine, wie sieht's aus? 25.05. Berlin?
Hast du schon was vor?
Ja, leider. Wir fliegen tatsächlich in Urlaub an dem Tag, sonst wäre es wahrscheinlich eine Reise wert
nach Berlin. Das ist eine gute Ausrede tatsächlich. Ja.
Okay. Aber auch die einzige.
Ja, auch die einzige.
Ja, okay. Sehr schade.
So, Nadine, jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Diese Folge, wir hatten überlegt, ob wir sie ursprünglich mal den großen Rentengipfel nennen. Es hat sich jetzt ein bisschen abgeändert in einfach Bitcoin und Renten. Der Auslöser war, wir hatten in unserer ETF-Folge, als der genehmigt war, hatten wir über Rente gesprochen. Und da hatte ich so flapsig gesagt, ja, ich habe hier was gelesen über Rente, wie das funktioniert. Und ich kann es gar nicht glauben. Und ETF und Bitcoin sollte eigentlich Teil von jeder Altersvorsorge sein. Und dann haben wir uns so ein bisschen darüber gestritten. Und dann kam so verschiedenes Feedback. Und es war eigentlich jetzt rückblickend, war das so ein Erlebnis, wie wenn man das sich zum ersten Mal anguckt, wie Geld funktioniert. Nämlich dann denkst du so, hä? Das kann doch alles nicht sein. Das ist doch, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt und das funktioniert nicht. Und da geht er mit so einer Naivität geht man daran und denkt so, boah, kann ja gar nicht sein. Und dann gab es verschiedenes Feedback. Auch du, Nadine, du hast dich danach gemeldet und hast gesagt, hey, ihr habt über Rente gesprochen, Altersvorsorge, das ist auch genau mein Thema. Und jetzt sind wir da nochmal eingestiegen, ein bisschen tiefer und wollen heute darüber reden, was kann eigentlich, sollte Bitcoin Teil einer Altersvorsorge sein? Kann das funktionieren? Wie funktioniert Altersvorsorge insgesamt? Und ja, Nadine, sag doch mal, du hast dich gemeldet damals, meintest, das ist genau dein Thema. Warum?
Genau. Ja, ziemlich nerdiges Thema. Vielleicht noch nerdiger als Bitcoin. Ich komme ursprünglich aus der, sag ich mal, Altersvorsorgeberatung. Also habe lange Zeit in der Versicherungsbranche gearbeitet und in dem Rahmen mich eben mit der Berechnung von Versorgungslücken beschäftigt. Also dieses, welche Lücken hat jemand, wenn er später eben mal in Rente geht? Und das ist schon, also beschäftigt mich schon sehr lange damit und eben auch mit der Thematik, dass es gar nicht so einfach ist, diese Lücken zu schließen. Dann werde ich später, denke ich, auch ein bisschen drüber eingehen, welche Möglichkeiten hat man denn so? Und da ich seit 2019 mich eben auch sehr intensiv mit Bitcoin beschäftige, ist für mich mittlerweile halt irgendwie dieser Zusammenhang relativ einleuchtend, dass man eben Bitcoin auch für seine Altersvorsorge ja in Betracht ziehen sollte.
Das ist ein gutes Stichwort, in Betracht ziehen sollte, weil in der Vorbereitung haben wir auch gemerkt, das ist einfach ein super komplexes Thema, Altersvorsorge, und es ist super individuell. Und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, alles, was wir jetzt besprechen, seht das nicht irgendwie als Anlageberatung oder macht das so, wie wir das jetzt besprechen, sondern die Idee ist einfach mal, einen Einstieg in dieses Thema zu geben, weil ich muss auch ehrlich sein, ich bin jetzt 40, ich habe mich nie mit Altersvorsorge beschäftigt, warum auch irgendwie. Ich habe das mit den Versorgungslücken, hatte ich auch gehört und dachte aber auch immer so, ja, das betrifft ja die anderen, das wird schon nicht so schlimm sein bei mir. Und selbst diese Rentenbescheide, die dann kamen und mit den niedrigen Summen, und dann dachte ich so, ja, Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist mir jetzt aber auch zu komplex, das Thema und alles. Und deswegen haben wir dann doch gesagt, wir machen das jetzt mal, dieses Thema, weil A, wir wären alle alt, hoffentlich irgendwie. Kaum einer beschäftigt sich damit. Stefan, hast du dich mit Altersvorsorge wirklich mal auseinandergesetzt?
Inzwischen schon ein bisschen tatsächlich. Also schon, also jetzt nicht so sehr mit der klassischen Rente, sondern mehr mit anderen Sachen, weil ich einfach schon länger selbstständig bin und dann diese Rente für mich jetzt nicht mehr so ein großer Teil sein wird von dieser Altersversorgung. Aber es ist, ja, es ist halt ein Thema, das ist so ein bisschen wie wir haben auch mal früher über Erbe gesprochen.
Ja,
damit hat man keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ne? Es ist so.
Wir haben eher über den Tod gesprochen als über die Zeit davor.
Ja, das ist interessant, oder? Selbst das, ich meine, selbst das ist ein unangenehmes Thema, aber dann, wie unangenehm muss das erst sein, wenn wir darüber noch gar nicht gesprochen haben? Und es ist eigentlich schon sehr naheliegend, finde ich, da, gerade bei Bitcoin und so, ne? Das ist ja ein Finanzthema und bei Finanzen ist halt eben auch eine Frage, wie stelle ich mir das vor im Alter? Wie bestreite ich dann meinen Lebensunterhalt? Und das ist, wie wir, glaube ich, darauf kommen werden, ein Thema, was zwar irgendwie unangenehm ist, aber wo es, glaube ich, super, super wichtig ist, dass man möglichst früh dieses Ding überspringt, diesen Widerwillen, weil je mehr Zeit man hat, desto bessere Optionen hat man und desto mehr Möglichkeiten hat man und das ist eigentlich das Haupt, das wie sagt man, die Haupt,
der größte
die Ressource sozusagen, die Hauptressource, die man haben kann, ist Zeit bei dem Ganzen.
Genau. Ja. Das ist ja auch so ein Widerspruch. Also ich meine, zum einen ist es ein Thema, was kaum jemand sich mit beschäftigen möchte, weil es ist irgendwie unangenehm, es ist nervig, man hat keine Zeit dafür und es ist ja noch lange hin, gefühlt, ja, so out of mind, weil es gibt viel wichtigere Dinge im Moment oder für die nächsten 10 Jahre zu planen. Und andererseits, auf der anderen Seite, verschieben so viele ja auch dieses, dann will ich mal richtig leben, was ich dann alles machen kann, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, auf die Rente. Also es ist einerseits so ein Hinfiebern dorthin, was ich dann alles machen kann und gleichzeitig so ein Wegschauen, was habe ich denn dann überhaupt zur Verfügung?
Es gibt ja auch dieses Trilemma, dass zwischen Zeit, Kraft und Geld, dass man so sagt, wenn du jung bist, dann hast du Zeit und Kraft, aber kein Geld. Und wenn du in der Mitte des Lebens bist, dann hast du Geld und Kraft, aber keine Zeit. Und wenn du alt bist, dann hast du Zeit und Geld, aber keine Kraft mehr, dein Zeug zu machen. Es ist aber, also dieses Thema, ich glaube, das ist so negativ besetzt, weil es auch in der Öffentlichkeit immer mit diesem, mit Ängsten ganz stark korreliert, dass man so sagt, da ist zu wenig Geld und es funktioniert alles nicht. Es gibt aber auch Leute, die beschäftigen sich zum Beispiel, diese FIRE-Bewegung gibt es ja auch, ne? Financial Independence, Retire Early. Also so klassisches Beispiel ist, wie viel muss ich sparen, um mit 40 irgendwie in Rente zu gehen? Was ja dann so ein bisschen sagen, ich will Zeit, Geld und Energie haben.
Genau, also sowas hat mich auch relativ schon lange beschäftigt, sozusagen, solche Fragestellungen. Das finde ich schon spannend. So, also die Frage, sozusagen, was bräuchte ich denn, um finanziell unabhängig zu sein? Und was heißt das? Also, was für Bedürfnisse habe ich und wie viel kann ich ausgeben und so? Das sind spannende Themen, finde ich.
Und wie lange muss die Kohle reichen?
Genau.
Und da ist auch die große Schnittmenge zu Bitcoin, dass man auch wirklich zum Beispiel auf Reddit viele Diskussionen darüber findet, dass Leute sagen so, wie viel Bitcoin brauche ich denn, um mit 58 zum Beispiel schon in Rente zu gehen? So, und ich habe hier meinen kleinen Plan errechnet, wie viel kriege ich aus meiner Altersvorsorge und wie muss der Kurs sich entwickeln in Bitcoin? Wie viel kann ich rausnehmen, dass ich 100 werde oder 105 werde und immer noch was übrig ist und so? Und das ist eigentlich ist es wirklich ein ganz interessantes Thema und wir haben uns eben entschieden, auch so diesen ganzen Bereich ein bisschen außen vor zu lassen, so wie, also schon zu erklären, wie funktioniert das Rentensystem, aber so diese ganze politische Diskussion, die ist ja jetzt auch gerade ganz groß mit Aktienrente und ist das zu viel oder ist das zu wenig, so das lassen wir ein bisschen außen vor, sondern wollen uns wirklich konzentrieren so auf so, was kann man eigentlich machen, um entspannt alt zu werden, ne, um auch Angst vor diesem Thema zu verlieren und zu sagen, es ist gar nicht so schlimm, es ist auch gar nicht so komplex, wie man vielleicht befürchten könnte und welche Rolle kann Bitcoin in diesem Kontext spielen. So, das ist der Plan, das wir uns vorgenommen haben.
Mal gucken, ob uns das gelingt.
Ja.
Wir hatten dann vorhinein durchaus sehr intensive Diskussionen auch darüber, also auch über die politischen Ansichten und so. Man kann da sehr verschiedene Ansichten haben und die haben, glaube ich, alle ihre Legitimität, aber es führt einfach hier zu weit und wir sind auch zu wenig Experten, also wir, Nadine natürlich schon, aber um da, sagen wir mal, valide das diskutieren zu können, glaube ich. Also machen wir was ganz Konkretes und fragen uns, okay, was kann man denn individuell tun, um sich mit diesem Thema um sagen zu können, okay, ich habe mich damit auseinandergesetzt.
Ja, und zum Beispiel diese es gibt ja Leute, die haben die Entscheidung getroffen, wir nennen jetzt hier keine Namen, aber die sagen, ich hatte die Wahl, ich kaufe Bitcoin oder einen Rentenpunkt. Haben sich für den Rentenpunkt entschieden und ich dachte so, ich wusste nicht mal, dass man Rentenpunkte kaufen kann.
Ich auch nicht.
Als Investitionsvehikel. Faszinierend,
dass es das überhaupt gibt. Ja. Spannend.
Insofern, wir steigen aber mal ganz am Anfang ein. Ich meine, Rente ist auch so ein Begriff, ne? Da denkst du, siehst du immer so khakifarbene alte Leute mit weißen Haaren vor sich. Aber Rente ist ja auch wirklich in den Wirtschaftswissenschaften ist das ja auch so ein Begriff, ne? Es gibt die Rentner und es gibt die Rentiers. Wenn du irgendwie so ein Einkommen erzielst, wo du dann einfach nur noch keine Gegenleistung quasi mehr dafür bringst. Also ist jetzt nicht die genaue wirtschaftswissenschaftliche Definition, aber Rente ist ja quasi so ein ökonomischer Begriff, aber in der genauen Rente, Nadine, du bist ja da Expertin. Was ist denn die gesetzliche Rente? Wie funktioniert das genau?
Die gesetzliche. Ja, fangen wir mit der mal an.
Ein großes Schnaufen.
Ja, genau. Großes Luftholen. Die allermeisten Arbeitnehmer in Deutschland sind ja sozusagen pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung. Es gibt neben der gesetzlichen Rentenversicherung noch verschiedene andere Systeme. Ich denke, die werden wir jetzt heute auch erstmal außen vor lassen. Beispiel dafür ist in bestimmten Berufsgruppen wie Steuerberater, Rechtsanwälte, die sind, selbst wenn sie angestellt sind und nicht selbstständig, sind die in berufsständischen Versorgungswerken versichert, die einfach nochmal ein bisschen anders funktionieren und eben dazu führen, dass sie in der gesetzlichen Rentenversicherung von der Pflicht befreit sind. Dann natürlich die große Gruppe der Beamten, die Pensionen erhalten, die sozusagen direkt, also quasi wie so ein Einkommen vom Staat funktioniert, eine Beamtenpension dann später, sind auch nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, genauso wie eben ein überwiegender Teil der Selbstständigen, die sind nicht versicherungspflichtig, die können sich höchstens freiwillig dann in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern. Aber eben ein Großteil der deutschen Berufstätigen sind eben der gesetzlichen Rentenversicherung. Die funktioniert so, dass man ja quasi prozentual vom Einkommen Beiträge entrichtet, genauso auch der Arbeitgeber. Das ist jetzt sozusagen nochmal ein Teil dazu. Und eine Besonderheit des deutschen Rentensystems ist es, dass es umlagefinanziert ist. Also das heißt, die Beiträge, die jemand zahlt, die werden nicht irgendwie angelegt, sondern die Beiträge der jetzigen Beitragszahler werden unmittelbar verwendet, um daraus die Renten der jetzigen Rentner auszuzahlen.
Und daraus ergeben sich ja so gewisse politische Verwerfungen, dass man sagt, der demografische Wandel, ne, wir haben immer weniger Arbeitnehmer, die müssen immer mehr Rentner finanzieren und sowas.
Genau.
Da kümmern sich aber andere drum, zu gucken, dass die Rente sicher bleibt, wie Norbert Blüm so schön damals gesagt hat. Aber das ist letztlich, was du ja schon gesagt hast, ist dieser Versicherungspart, der ganz wichtig ist. Ne? Ich zahle jetzt ein und kriege dann quasi, wenn ich in Rente bin, bis zum Ende meines Lebens eine regelmäßige Auszahlung.
Und es ist auch tatsächlich auch nicht nur eine Versicherung gegen Alter, sondern auch eine gegen Erwerbsunfähigkeit.
Genau. Ja,
also ich glaube, das ist nicht Berufsunfähigkeit, sondern Erwerbsunfähigkeit.
Genau.
Was heißt das?
Erwerbsminderung. Wenn man eben nicht mehr in der Lage ist, es gibt irgendwie halbe Erwerbsminderung und volle. Und das richtet sich letztendlich, gibt so Zeitgrenzen. Also bin ich noch in der Lage, ich glaube, seien es mindestens 3 Stunden am Tag zu arbeiten, bin ich noch in der Lage, irgendwie 6 Stunden zu arbeiten. Also es ist nicht wie private Versicherungen, gibt es ja so Berufsunfähigkeitsversicherungen. Also bin ich noch in der Lage, meinen eigentlichen erlernten Beruf auszuüben. In der gesetzlichen Rentenversicherung geht es tatsächlich bei der Erwerbsminderungsrente. Dieses bin ich noch in der Lage zu arbeiten.
Überhaupt zu arbeiten.
Überhaupt also
es muss
arbeiten.
Nicht irgendein zumutbarer Beruf sein oder so. Wenn ich bin eigentlich Softwareentwickler, dann ich könnte auch auf dem Bau arbeiten sozusagen.
Na, das vielleicht
gut,
ist genau das
Beispiel,
was
nicht geht. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, als Softwareentwickler zu arbeiten, dann bist du vermutlich auch nicht mehr in der Lage, auf dem Bau zu arbeiten.
Nö, ich könnte auch psychisch krank sein.
Aber,
oder so.
Ja.
Das kann ja durchaus sein. Also, wer weiß.
Okay. Naja. Ja. Da sind wir schon bei diesen wunderbaren Einzelfällen,
genau.
Von denen uns wahrscheinlich heute noch sehr viele begegnen werden.
Und auch was noch mit abgedeckt ist, sozusagen in der gesetzlichen Rentenversicherung, ist so die hinterbliebenen Absicherung. Also für Verheiratete entsteht eben dann auch ein Anspruch auf Witwerrente und auch auf Waisenrente bei Kindern. Das ist mit drin, genau. Und waren ja bei diesem Ding, wie entsteht dieser Anspruch? Durch die Beiträge, die man zahlt, erwirbt man sogenannte Entgeltpunkte. Von denen war ja vorhin ja schon mal kurz die Rede, dass man die in bestimmten Sonderfällen sich auch sozusagen zukaufen kann oder ausgleichen kann. Im normalen Erwerbsleben erhält man Entgeltpunkte folgendermaßen, nämlich es wird immer geschaut, also jedes Jahr veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung ein sogenanntes Durchschnittsentgelt. Also das richtet sich nach dem durchschnittlichen Entgelt der rentenversicherungspflichtigen Personen. Das wird jedes Jahr festgelegt, heißt, es ist sozusagen auch abhängig von Lohnentwicklungen, von Inflation. Und das eigene Einkommen bis zu einer gewissen Grenze, kann ich gleich nochmal ganz kurz erläutern, wird dann dividiert durch dieses Durchschnittsentgelt. Und das ist dann die Anzahl an Entgeltpunkten, die die Person dann erhält in dem Jahr.
Aber wird für dieses, ich nehme mal an, für dieses Durchschnittsentgelt wird auch nur das Einkommen bis zu dieser Grenze gerechnet, oder? Nicht das wirkliche Einkommen vermutlich, oder? Weil sonst wäre das eine komische Verzerrung ja eigentlich. Also sonst müsste man Median nehmen vermutlich, weil es könnte ja jemand 1 Million verdienen im Monat.
Nee, du kannst, es gibt eine Maximalanzahl an Punkten, die du pro Jahr bekommen kannst.
Das sowieso, aber es geht nur um die Berechnung von diesem Durchschnitt sozusagen. Das wäre ja komisch, wenn man den wirklich als Durchschnitt berechnen würde.
Sondern es müsste umgekehrt auch wieder das durchschnittliche rentenversicherungspflichtige Entgelt sein.
Genau,
und das, vermutlich. Wie gesagt, das wird bemisst sich bis zu der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Die wird eben auch jedes Jahr festgelegt. Und die liegt zum Beispiel momentan bei 90.600 in den alten Bundesländern und ein kleines bisschen geringer bei 89.400 in den neuen Bundesländern. Also da wird tatsächlich auch noch immer noch unterschieden zwischen Ost und West.
Und wer legt die fest?
Die Deutsche Rentenversicherung.
Ah, okay. Okay, also es geht darum, jedes Jahr kann man quasi eine gewisse Anzahl an diesen Rentenpunkten erwerben. Und die sind dann letztlich am Ende, wenn die Rente ausgezahlt wird, ist das quasi der Anker, wonach sich das bemisst, wie viel man dann bekommt.
Genau, also man sammelt über sein Erwerbsleben eben diese Entgeltpunkte. Gibt es auch noch mal so ein paar Spezialfälle, dass man zum Beispiel für Kindererziehungszeiten oder so Entgeltpunkte auch gutgeschrieben bekommt oder auch für Pflege von Angehörigen. Und diese Summe der Entgeltpunkte, das ist das, was auf diesem jährlichen Rentenbescheid, von dem du vorhin gesprochen hast, das steht da auf der Rückseite so ganz unscheinbar in der dritten Reihe. Diese Entgeltpunkte, die sammeln sich an über das Erwerbsleben und dann zu Renteneintritt ist immer so die Formel, man hat diese Rentenpunkte. Dann unter Umständen nochmal irgendwelche Zu- und Abschläge, also wenn jemand jetzt vorzeitig in Ruhestand geht oder später, lassen wir das vielleicht mal außen vor. Es gibt ja diese Regelaltersgrenze, die sozusagen für uns hier alle bei 67 liegen wird. Ist ja momentan auch noch so abhängig von den Jahrgängen am Ansteigen. Das ist der sogenannte Zugangsfaktor, der gesagt halt nochmal angibt, gehe ich früher, gehe ich später. Und diesen Rentenartfaktor, das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Für die Altersrente ist der 1, für Erwerbsminderungsrente ist er zum Beispiel für halbe Erwerbsminderungsrente 0,5, für die Witwenrente gibt es einen. Also das ist dann nochmal dieses, um welche Art von Rente handelt es sich, bei der Altersvorsorge eben 1. Und das wird multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert. Also Entgeltpunkte mal Zugangsfaktor mal Rentenartfaktor mal Rentenwert ist die Rente, die jemand bekommt.
Was ist der Rentenwert?
Und dieser aktuelle Rentenwert, der wird auch jedes Jahr festgelegt oder bekannt gegeben. Das ist immer zum 1. Juli, geht dann wieder durch die Nachrichten, gab Rentenanpassungen. Jedes Jahr wird dieser aktuelle Rentenwert festgelegt und der richtet sich auch in gewisser Weise nach Lohnentwicklungen, wobei der sich sozusagen nicht so stark entwickelt, wie jetzt zum Beispiel das Durchschnittsentgelt, also Grundlage der Gehälter, weil es nochmal so Art, ich nenne es mal, bremsende Faktoren gibt, die eben dieser demografischen Entwicklung Rechnung tragen.
Richtig, also im Idealfall könnte man sich vorstellen, das müsste sowas sein wie dieses Durchschnittseinkommen eigentlich, aber da kommt dann auch eben nochmal, da muss man einrechnen, dass das nicht vergleichbar ist, weil es hängt davon ab, wie viele Leute gerade im Moment einzahlen sozusagen. Ne?
Ja, also das ist die Formel ist tatsächlich irgendwie ziemlich komplex, wie sich dieser Rentenwert ermittelt, weil dort eben nochmal auch geschaut wird, also es ist nicht einfach analog zur Entwicklung zum Beispiel des Durchschnittsentgelts, sondern eben dieser demografische Wandel ist da drin auch mit abgebildet. Also dieses, wie viele Beitragszahler gibt es eigentlich, die diesen Rentenempfängern entgegenstehen.
Und da muss man also sozusagen, also jetzt, weil das ist auch was, worüber wir gesprochen haben und wo es halt Kritik gab, weil das nicht so klar ist, also daher kommt dann, glaube ich, auch dieser Zustoß sozusagen aus Steuermitteln, weil, also eigentlich ist es ja eine Versicherung, also wer was einzahlt, kriegt auch was raus, aber es gibt halt eine ganze Menge Sonderfälle und Sondertatbestände sozusagen. Also erstmal gibt es so Sachen eben wie Mütterrente und so, also Dinge, wo der Staat irgendwann gesagt hat, das wäre aber gut, wenn auch diese Leute, die jetzt nicht wirklich physisch eingezahlt haben, aber trotzdem ein Recht darauf haben, dann muss er auch dafür sorgen, dass das nachher finanziert werden kann. Und dann gibt es eben auch noch so politische Dinge, dass man irgendwie sagt, okay, das ist aber wirklich dumm, dass der demografische Wandel sich jetzt so auswirkt. Da müssen wir vielleicht irgendwie gegensteuern und noch ein bisschen was reindrücken aus Steuermitteln. Also im Wesentlichen, es gibt schon einen Anteil, es wird nicht nur aus Versicherungsmitteln sozusagen finanziert, sondern es gibt schon auch noch einen Anteil von Steuern, der da irgendwie reinfließt in die Rente.
Genau, es gibt diesen Bundeszuschuss und das ist, glaube ich, auch das, was, weil wir es vorhin davon hatten, mit diesem schlechte Stimmung oder Angst machen, das ist gerade halt auch das, was, glaube ich, jetzt häufig im Zentrum so der Berichterstattung steht, eben gerade dieser Bundeszuschuss, die Höhe dieses Bundeszuschusses und die Ängste darum, in welcher Größenordnung der sich halt entwickelt, als schon sehr große Zahlen sind.
Das stimmt, das hatten wir damals auch erwähnt und wir hatten in dieser Folge darüber gesprochen und ich war auch so erstaunt und so negativ und es war ganz merkwürdig. Danach hatte ich im Deutschlandfunk so eine Sendung, so eine halbstündige zur Rente gehört und da war die Stimmung total anders. Die waren so, die Rentenkassen sind richtig gut gefüllt, wir sind sehr gut vorbereitet auf den demografischen Wandel und sowas so und so viele Milliarden sind da und dann dachte ich so, ey, das ist hier... Ich weiß gar nicht mehr, was ich so richtig denken soll. Und das ist halt wirklich ein bisschen schwierig an der Stelle. Und ich verstehe schon, warum es auf politischer Ebene da einfach so viel Streit drüber gibt und Konflikte, weil es halt echt ein komplexes Thema ist, wo man sich so in ganz vielen Sachen verlieren kann, weswegen wir ja eben gesagt haben, okay, wir lassen diese, ob das jetzt gut ist, so wie es ist. Das lassen wir ein bisschen außen vor, darüber kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber uns geht es ja so ein bisschen darum, auch zu zeigen, egal was da jetzt passiert, was habe ich denn individuell für Optionen, mich auf diese Zukunft vorzubereiten. Also ich habe meinen Rentenanspruch, okay, aber das ist ja auch, und da ist ja der Punkt, wo ich so lange Zeit war, ne, Spruch, die Rente ist sicher, habe ich mal aufgeschnappt und ich sehe ja irgendwie, die Rentner können auch alle überleben ganz gut, also kriege ich auch eine Rente und davon kann ich leben. Aber es ist ja schon ein bisschen komplexer. Das ganze System ist ja darauf ausgelegt, dass du dich auch selber ein bisschen kümmerst, ne? Nicht, dass du komplett vom Staat gepampert wirst, zumindest in den meisten Fällen nicht. Manche, die halt super gut verdient haben, die haben dann eine Rente, da müssen sie keine Abschläge nehmen oder das mit den Pensionen, ne, die sind auch sehr gut. Aber es gibt ja letztlich dieses dreistufige Modell, was ja ganz oft auch, wenn man ein bisschen sich einliest.
Drei-Säulen-Modell,
genau. Dass du halt diese gesetzliche Rentenversicherung so als Basis hast und dann gibt es noch sowas wie eine betriebliche Rentenversicherung. Das ist jetzt aber nicht genau dasselbe wie diese berufsständischen Werke da für Ärzte und Anwälte und sowas, sondern das ist quasi, wenn dein Arbeitnehmer sagt, okay, wir machen hier auch noch ein Sondermodell, wo ich eine Rentenversicherung raussuche und du zahlst da was von deinem Lohn ein und ich lege auch noch mal was drauf. Und dann gibt es noch quasi diese private Altersvorsorge als dritte Säule, also gesetzlich, betrieblich und privat. Und da würde dann zum Beispiel sowas wie Bitcoin reinfallen.
Also was ich jetzt hier auch noch wichtig finde, sozusagen mal festzuhalten, wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie dieses Umlagesystem, also die gesetzliche Rente funktioniert, ist ja ein Umlagesystem, dass dieses System, wie auch immer man darüber denkt, ja, das war, glaube ich, das, was in der letzten Folge mich daran so ein bisschen gestört hat und warum ich das auch ein bisschen falsch dann dargestellt habe, aber das hat einen großen Nachteil. Und der große Nachteil ist, es hat eben nicht diesen Vorteil von Zeit. Zeit spielt für dieses System eigentlich keine Rolle. Also du gewinnst nichts. Wenn du jetzt einzahlst, dann ist nicht klar, was in der Zukunft irgendwann, was du mal rauskriegst. Es hängt davon ab, wie sich die Löhne entwickeln und so weiter. Du kannst nicht einfach, da wird kein Zinseszins verdient oder irgendwas. Also da ist nicht, also du legst das Geld nicht an. Also das heißt, ist eigentlich egal, wann du einzahlst. Das heißt, diesen Vorteil, den man privat nutzen kann, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt was einzahle, dann hat das Geld ja 40 Jahre lang Zeit irgendwie zu wachsen. Den hast du nicht bei der Rente, sondern ja. Das ist erstmal sozusagen, man hat als Privatperson andere Vorteile als der Staat da.
Ja, aber in dem Kontext, diese Sendung beim Deutschlandfunk, das fand ich ganz interessant. Die hatten damals gesagt, okay, die Rentenversicherung hat jetzt so und so viel, weiß ich nicht, 45 Milliarden Rücklagen oder sowas. Und das reicht, ich glaube, für anderthalb Monate oder sowas, um die Rente zu... Und du denkst so, ja, das ist ja alles blöd. Und die haben auch gesagt, die kann ein gewisses Maß kann die nicht übersteigen, diese Rücklage, weil dann wieder gesagt wird, das ist ja ineffizient, dieses Geld da liegen zu lassen. Wir könnten das investieren, wir könnten in die Schiene das Geld stecken oder Brücken bauen, das Geld einfach so liegen zu lassen. Und das ist so ein bisschen, fand ich, als Perspektive ganz interessant zu sehen, wenn man das so anlegen würde. Und dann, wir haben hier ein riesen Budget, was einfach rumliegt und wartet, dass es in 40 Jahren abgerufen wird. Das ist halt in der Zeit totes Kapital. So.
Ja, wenn man es anlegt, nicht. Aber das, ich meine, es gibt ja Staaten, die sowas machen.
Ja.
Und, aber das ist es auch schwierig, da reinzukommen. Und so. Das führt jetzt ein bisschen sehr in diese, in diese politische Diskussion, die wollten wir ja rauslassen. Ich wollte nur sagen, man hat als Privatperson, glaube ich, andere Möglichkeiten, die die Rente sozusagen nicht ausschöpft, diese Möglichkeiten.
Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ja auch die Chance drin liegt. Genau. Warum es sich eben lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Also diese also gesetzlich, betrieblich, private Altersvorsorge, betrieblich würde ich jetzt auch außen vor lassen, weil entweder ich bin auch nicht angestellt, ich habe nicht Zugriff darauf, das hängt irgendwie davon ab, wo du arbeitest, ob das angeboten wird und kann man auch
das
so ein bisschen...
Das ist auch meistens, glaube ich, einfach nicht so groß, oder? Also als ich das letzte Mal in sowas eingezahlt habe, war das irgendwie 80 Euro im Monat oder so und dann...
Ja, du hast da vielleicht noch ein bisschen steuerliche Vorteile und so.
Ja,
oder?
Also ja, sehr unterschiedlich. Also es gibt dort ja auch verschiedene Arten. Und aber ich würde auch sagen, dass die Bedeutung nimmt auch etwas ab. Also es gibt diese sogenannten Pensionszusagen. Die waren früher eben sehr verbreitet, also das ist eben keine Versicherung in der klassischen Form, sondern das ist eine Rückstellung in der Bilanz des Arbeitgebers. Also der Arbeitgeber sagt zu, sowas wie eine Art Gehalt weiterzuzahlen, auch wenn man schon in Rente ist. Und die hatten früher, und das betrifft, denke ich, auch gerade die Generation, die jetzt in Rente ist oder geht, teilweise ein sehr, sehr großes Volumen. Also und gerade bei großen Konzernen, also bei der BASF sind das etliche Milliarden in der Rückstellung allein für die Pensionszusagen. Und da kommt auch richtig was bei rum. Oder kam richtig was bei rum. Also kenne das selbst. Mein Papa war ein Planer. Bei dem macht letztendlich diese betriebliche Altersvorsorge ist nochmal die Hälfte zu seiner gesetzlichen mit obendrauf oder so. Also es ist schon im erheblichen Umfang. Wobei man auch da sind eben die Arbeitgeber immer mehr von diesen Pensionszusagen abgerückt, eben weil sie auch eine große Belastung für die Bilanzen darstellen. Und man ist immer mehr zu diesem Direktversicherungskonzept eben übergegangen. Und das ist im Prinzip dieses, ich schließe bei einem Versicherungsunternehmen einen Versicherungsvertrag ab. Das heißt, die Gelder fließen auch an die Versicherung, werden von der angelegt, verwaltet, liegen nicht mehr beim Arbeitgeber und der Arbeitgeber zahlt eben einen entsprechenden Zuschuss. Als Arbeitnehmer hat man den großen Vorteil, dass man auf diese Beiträge, also dass die aus dem Bruttogehalt gehen. Also, dass man keine Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern eben zahlt bis zu einer gewissen Grenze und auch der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlt. So dass er eben häufig Zusagen macht mit das, was ich hier einspare oder vielleicht auch noch was darüber hinaus, zahle ich dir dann in den Vertrag. So dass man halt brutto spart, oft nochmal mit einem Zuschlag. Das kann schon sehr interessant sein. Wobei gleichzeitig, da wandelt sich der Arbeitsmarkt ja auch sehr. Also wer ist denn noch dann wieder bei 30, 40 Jahre beim selben Arbeitgeber, damit dieser Vertrag halt auch vernünftig durchlaufen kann? Also man kann die zwar auch mitnehmen bei einem Arbeitgeberwechsel, aber der Neue muss die nicht unbedingt weiter besparen. Der kann auch sagen, ich habe ein anderes System, ich habe einen anderen Anbieter, ich möchte deinen Vertrag nicht weiter besparen. Dann kann man das höchstens selbst dann privat weiterführen.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht, diese Arbeitnehmerbindung, so lange in einem Unternehmen sein, dann zahlt sich das wahrscheinlich wirklich aus. Aber ich habe mal ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht, die haben auch gesagt, alle 2-3 Jahre wechseln wir den Arbeitgeber. Das ist hier normal. So. Und dann denke ich mir auch, ja, das... Entweder hast du dann ein Riesenchaos, weil du ganz viele Kleinbeträge von verschiedenen Versicherungen hast irgendwie oder weiß ich nicht.
Das ist so ähnlich wie mit den Wallets, wo du dann irgendwelche Shitcoins drin hast, die nachher alle aggregieren musst. Oh, da habe ich doch noch hier Dentacoin liegen.
Also wichtig, was man hier mitnehmen kann, ist, wenn ihr sowas habt, guckt, ob es sich für euch lohnt. Das ist halt irgendwie vor allem so steuerlich, was ich gelesen habe, sind da die Vorteile, aber... Hat halt auch nicht jeder irgendwie drauf Zugriff. Also kommen wir eher zu der privaten Altersvorsorge, wo dann eben auch das Potenzial drin liegt, diese Renten Lücke oder diese Versorgungslücke zu schließen, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Das ist quasi der Part, wo man sagt, so, jetzt bin ich selber in der Verantwortung. Ich kriege irgendwie, ich verdiene Geld oder ich habe Geld geerbt oder irgendwo. Aber das ist nämlich auch der Punkt, um privat vorzusorgen. Es geht nur, wenn man tatsächlich Zugriff auf Geld hat. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der halt auch oft so in den YouTube-Videos steht drin, na, da nimmst du hier halt 15% mindestens von deinem Einkommen und legst das langfristig an und dann hast du hier exponentielles Wachstum und 400.000 irgendwie, wenn du in Rente gehst. Wenn man aber sagt, ja, okay, muss man aber auch 200 bis 500 Euro im Monat beiseite legen können, um die da rein zu investieren, mitunter. So, das war jetzt keine Frage. Aber wir haben das Thema angeschnitten, diese Versorgungslücke. Darum geht's ja eigentlich. Und du hast ja auch schon Vorträge dazu gehalten bei dem Les Femmes Orange, hast du das ja mal ein bisschen thematisiert bei diesem Bitcoinerinnen-Event, muss man ja genauer sagen. Diese Versorgungslücke, das ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich, wo dann das zweite Mal, wenn man sich damit beschäftigt, so diese Angst kommt, weil dann ganz große Zahlen auf einmal einerschlagen. Ne? Wenn wir jetzt darüber reden, du musst irgendwie, ja, du hast einen Sparplan, machst da 100 Euro rein und dann rechnest du aber mal diese Versorgungslücke durch und dann steht irgendwas von 400.000 Euro, die dir fehlen insgesamt. Dann denkst du so, hä? 100 Euro, 400.000 Euro, wie soll denn das funktionieren? Du, Stefan, ja schon richtig gesagt hast, Zeit ist da ein ganz wichtiger Faktor und exponentielles Wachstum. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, diese Versorgungslücke. Das ist ja eigentlich, was kriege ich, was brauche ich und die Differenz.
Genau, also man schaut sich häufig an, was ist so das, ja, zieht heran zu so einer Berechnung der Versorgungslücke, so das letzte Nettoeinkommen, bevor man irgendwie in Ruhestand geht, betrachtet dann nochmal, okay, wie viel Prozent davon brauche ich denn tatsächlich? Also dieses, ja, was brauche ich im Ruhestand? Muss ich wirklich noch genau das haben, was ich während meines Erwerbslebens hatte? Oder reicht ein bestimmter Prozentsatz, 80% ist oft so eine übliche Annahme, reicht das vielleicht aus, weil bestimmte Ausgaben auch wegfallen während des Ruhestands? Oder, was wir vorhin besprochen haben, will ich jetzt mal so richtig draufhauen. Brauche ich vielleicht sogar mehr, ja, weil ich jetzt irgendwie um die Welt reise. Aber im Normalfall, also eine häufige Annahme ist, dass man irgendwie so 80% dessen benötigt, was man sozusagen während des Erwerbslebens benötigt hat. Und ist aber halt sehr individuell. Also das ist sozusagen dieser Versorgungsbedarf. Und dem stellt man gegenüber, was habe ich denn netto dann zukünftig im Monat zur Verfügung aus den verschiedenen Einnahmequellen. Und bei so oder zu einem sehr großen Anteil ist das die gesetzliche Rente und bei vielen leider halt auch nur die gesetzliche Rente. Also es gibt nicht so viele andere Einnahmequellen dann mehr oder halt aus diesen anderen Schichten, über die wir gesprochen haben. Das ist eine Betriebsrente oder man hat halt selbst irgendwie vorgesorgt oder noch eine Mietwohnung oder so, aus der man irgendwie nochmal Einnahmen generiert, aber bei sehr vielen Personen ist es halt tatsächlich dann einfach nur die gesetzliche Rente. Und die Differenz aus dieser gesetzlichen Rente und dessen und diesem Versorgungsbedarf ist eben diese Versorgungslücke. Und da wir momentan zum Beispiel bei der gesetzlichen Rentenversicherung bei so einem, sozusagen im Schnitt, bei einem Absicherungsniveau von 48% sind.
Was heißt hier Absicherungsniveau?
Man betrachtet eben diesen Zahlbetrag der Rente abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge, also sowas wie Netto-Rente vor Steuern. Klingt ein bisschen widersprüchlich. Und das setzt man ins Verhältnis eben zu dem Nettoeinkommen oder zu dem Einkommen vor
Rentenbeginn. Nicht zum Bruttoeinkommen, sondern zum Nettoeinkommen.
Es gibt beide Betrachtungen.
Aber was ist diese 48%? Das klingt ja sehr wenig, wenn es zu netto wäre. Das wäre.
Doch, da ist es netto.
Echt, ja? Krass, okay. Mhm.
Genau, und der Rest ist eben diese Lücke sozusagen. Und dann,
also das heißt, warte mal ganz kurz, dass ich das verstehe. Das heißt, im Durchschnitt deckt die gesetzliche nur 48% ab von dem, was ich habe. Und wenn ich sage, ich bräuchte aber 80%, dann fehlen mir 32%, fast die Hälfte. Das ist zum Beispiel so eine Zahl, die einem, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt, so ein bisschen so, oha, jetzt schlafe ich vielleicht schlecht.
Klingt potenziell problematisch.
Und bei den meisten ist es eben so, dass das nur, also du hattest gesagt, die meisten, ne? Die meisten haben nur die gesetzliche Rente oder viele.
Ja, genau. Also ich denke, viele, beziehungsweise es gab ja auch, hatten wir ja auch mal uns angeschaut hier aus diesem Rentenbericht, es gibt schon auch nochmal, da teilweise Einkünfte daneben, aber die fallen eben nicht so ins Gewicht. Also ein überwiegender Teil kommt aus der gesetzlichen Rente.
Und das ist eben das Problem, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, weil private Altersvorsorge bedeutet, ich nehme selber die Initiative in die Hand.
Genau, ich sorge dafür, dass ich eben weitere Einkünfte daneben dann auch tatsächlich habe.
Oder senke meine Belastung zum Beispiel, indem ich mir eine Immobilie kaufe und dann keine Miete mehr zahlen muss im Alter, wenn die abbezahlt ist.
So. Das ist scheinbar sehr beliebt, ein sehr beliebtes Modell, aber ob es jetzt so sinnvoll ist, wer weiß. ist auch wieder eine schwierige Frage. Der Immobilien-Podcast aus Leipzig ist so richtig.
Naja, es gibt halt so verschiedene Modelle, wie man diese Lücke dann füllen kann. Aber erstmal das Wichtige ist ja zu sehen, wie auch sich bewusst zu machen. Wir haben ja über diese großen Zahlen gesprochen, wie die dann anwächst. Ne? Selbst wenn ich nur 10% Lücke habe, dann habe ich da, oder wenn mir, um es mal in Zahlen auszudrücken, mir fehlen 100 Euro im Monat, ne? Zwischen dem, was ich gerne ausgeben möchte und dem, was ich zur Verfügung habe. Und das rechnet sich halt so schnell hoch. Das sind im Jahr sind das 1200 Euro und in 10 Jahren sind das schon 12.000 Euro. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 25 Jahre Rentner bin, weil ich eine gute Lebenserwartung habe, habe ich halt eine große Lücke. Und 100 Euro ist jetzt ein sehr kleiner Betrag, der fehlt. Ich meine.
Naja, aber andersrum hast du ja meistens auch noch Zeit. Bis hin und da kommt eben dieser Zeitvorteil und das ist ja auch nicht, dann du brauchst das Geld ja eben auch nicht auf einmal, ne? Und jetzt kannst du zum Beispiel aus diesen Feierbewegungen und so gibt es so typische Faustregeln, die sagen so, okay, wenn ich Geld vernünftig anlege, sagen wir mal in einem ETF mit einem Indexfonds, ja, so ein ganz Standard-Dings, dann kann ich im Schnitt davon 4% im Jahr ausgeben. Und das reicht dann sozusagen für immer. Oder zumindest für 25 Jahre. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, also 100 Euro im Monat fehlen mir, das sind dann 1200 Euro im Jahr, die mir fehlen. Jetzt müsste ich das mal 25 nehmen. Also wie viel bräuchte ich dann? Ungefähr 30.000 Euro bräuchte ich sozusagen bei Renteneintritt, damit es unendlich lang reicht oder zumindest mindestens 25 Jahre. Und die Frage ist, na okay, wie kriege ich diese 30.000 Euro? Naja, das kannst du dir auch wieder, wenn du das in so einen Indexfonds anlegst, der hat ungefähr 8% Ertrag im Jahr, aber da hast du halt Zinseszins. Ich will das jetzt nicht live rechnen, ja, das ist schwierig, aber das kannst du mal in so einen Rechner eingeben. Ich denke, wenn du 40 Jahre lang 100 Euro einzahlst, dann kriegst du das auch locker raus. Ne? Aber du musst halt möglichst früh anfangen und regelmäßig was einzahlen. Oder halt einmal, was auch ein interessantes Modell ist, du schenkst jemanden zur Geburt oder zum 18. Geburtstag 10.000 Euro und der legst die an in einem Indexfonds oder in Bitcoin, wer weiß. Ja? Oder gemischt vielleicht am besten. Dann hast du eben auch diesen Zinseszinseffekt, wenn er das erst mit 65 anfängt auszugeben. Da muss er gar nichts mehr einzahlen.
Ja, gar nichts mehr würde ich nicht. Ich habe mir da so ein paar Rechner, gibt ja zum Glück Rechner im Internet mittlerweile, sehr gute, viele Seiten. Ich glaube 10.000 mit 18 ist ganz schön spät, dann kickt das erst später wirklich. Also dann darf die Versorgungslücke nicht zu groß sein irgendwie. Aber ich meine, du hast es ja angesprochen, was sind denn die Optionen, die man hat, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier, ich habe eine Versorgung, ich habe die identifiziert bei mir. Ne? Ich habe die mal durchgerechnet und habe mich nicht davon abgewendet, weil ich gesehen habe, mir fehlen insgesamt irgendwie 400.000 Euro, was ja wirklich so ein durchschnittlicher Wert ist, oder? Das hattest du auch ausgerechnet, Nadine, auf deinen Folien. Also das ist jetzt nicht untypisch, dass man sagt, ich brauche eigentlich eine 500.000 in den letzten 25 Jahren in der Rente noch zusätzlich zur gesetzlichen.
Genau. Also man muss sich ja nur mal überlegen, wie gesagt, Renteneintrittsalter liegt jetzt irgendwie bei 67. Das heißt, man hat noch irgendwie gut 20, 25 Jahre Lebenszeit, für die das Geld reichen muss. Und wie du gesagt hast, also selbst wenn es nur eine kleine Lücke pro Monat ist, und wir haben ja auch schon gerade gesehen, die sind eben häufig leider nicht so klein pro Monat. Das sind halt nicht unbedingt 100 Euro, die fehlen, sondern schon mehrere 100 Euro, die im Monat fehlen. Und das summiert eben über diese 20, 25 Jahre. Und was man da auch nicht, es ist zwar schwierig Berechnung oder das heißt schwierig Berechnung anzustellen, ist es halt immer sehr, ja, wie Glaskugel, aber wir dürfen ja auch nicht außer Acht lassen, dass in diesen 20, 25 Jahren wir ja auch noch Inflation haben und es eben jetzt bei einer, jetzt auch die 100 Euro eben nicht 100 Euro Lücke bleiben würden.
Ach so, ja, stimmt. Das sind halt so viele Faktoren, die da noch mit reinkommen, wo man dann wirklich leicht irgendwie den Überblick verliert. Aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Optionen, die wir haben. Ich meine, ETF, das ist wirklich auch so ein Standardmodell, was man hat. Das ist ja quasi ein privater Sparplan, dass man sagt, ich mache meine Versicherung fürs Alter, lege ich mir an. Du kriegst ja überall, kannst du dir so einen Sparplan zusammenklicken, dass du sagst, im Monat, so wie ich in die Rente einzahle, zahle ich einen bestimmten Betrag in diesen Fonds ein, habe da Anteile dran und habe dann entweder am Ende eine große Summe, mit der die ich mir auszahlen lasse, oder nehme mir da immer was raus, dass das so ein bisschen reicht und der Rest wird dann vererbt. Das ist ja auch noch ein Punkt, wenn man so sagt, bis wo reicht das Geld irgendwie, dass das alles funktioniert? Da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen. So, das ist eigentlich ultra konservativ. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Bitcoiner da mitgehen würde, weil die sagen, das ist ja voll Fiat und sowas. Es ist ja das alte System.
Aber du spielst halt das Spiel mit. Du spielst halt das Spiel an der Stelle mit sozusagen. Du gewinnst so, wie die ganze Wirtschaft gewinnt. Ne? Du kannst jetzt sagen, okay, das ist vielleicht nur ein Schein, ja, aber okay, aber das ist immerhin der Schein, den alle haben und du bist oben mit dabei sozusagen.
Es hatte so ein bisschen diesen Punkt noch mit dem endlosen Wachstum, ne? Dass es immer so weiter wächst, sicher, alles, dass wir nicht an planetare Grenzen stoßen. Dass, und es gibt ja auch diese Regel, dass du 15 Jahre auch mal aussitzen können musst, weil der Kurs dann erstmal durch eine große Krise wieder runtergeht, ja. 10 bis 15 Jahre. Und aber
es ist. Also es ist schon was sehr konservativ, glaube ich, inzwischen ist, kann man sagen. Weil, also wenn du jetzt den S&P 500 anguckst, das ist halt der Aktienindex, wo man die längsten Daten hat sozusagen, wo man das Vergleichbares relativ lange rechnen kann. Das hat halt über 150 Jahre lang einen Track Record von, weiß ich nicht, gut 8% oder so im Jahr im Schnitt. Das heißt nicht, dass es nicht mal auch mal 30% fallen kann. Aber wenn du es über mindestens 10 Jahre erhältst, dann hast du eben ungefähr diesen Schnitt. Ja. Und das ist ja schon, das ist schon nicht schlecht. Also das ist schon... Das schlägt jede typische Berechnung von Inflation, ne, auf jeden Fall. Also man kann natürlich sagen, das ist genau die wahre Inflation. Das ist nämlich das, wie sozusagen die globale Wirtschaft wächst. Aber okay, man kann halt daran teilnehmen, an diesem Wachstum, indem man darin investiert. Ja. Und das Wichtige dabei ist halt, dass man sich nicht irgendwelche Sachen verkaufen lässt von irgendwelchen Anlageberatern oder und Banken und so, die einem sagen, ja, dieser Index hat aber in den letzten 10 Jahren alle Indizes um 50% geschlagen. Ja. Denn die haben halt 10.000 solche Produkte. Und 3 davon haben mit Sicherheit die Gesamtwirtschaft geschlagen in den letzten 10 Jahren. Das ist rein statistisch so. Und dann musst du halt nur diese 3 präsentieren. Das spricht aber nichts dafür, dass diese 3 die sein werden, die in den nächsten 40 Jahren auch wieder den schlagen. Also es gibt halt recht viel Wirtschaftsmathematik inzwischen, die ganz gut belegt. So, man kann auf lange Zeit den Markt einfach nicht schlagen. Und man bildet den Markt halt sehr gut an mit einem ganz einfachen Indexfonds, der sowas macht, wie nimmt einfach die größten Firmen der Welt. Ja? Und die ändern sich dann die ganze Zeit. Das ändert aber an dem Fonds nichts. Du hast halt einen festen Fonds, was weiß ich, MSCI World oder S&P 500 oder es gibt einige solche Sachen. Wichtig ist, dass man da einen ETF dann wählt, der diesen Index abbildet und dabei möglichst wenig Gebühren nimmt. Ja? Also was weiß ich, so 0,2% oder so ist eine typische Zahl, wie jetzt auch ähnlich wie die Bitcoin-ETFs ja jetzt auch haben. Das ist okay. Dagegen, wenn dir eine Bank irgendwas verkauft, dann hat das leicht 1-2%. Und das ist halt ein Riesenunterschied, ja? Also im Jahr Gebühren. Und das frisst dann halt sehr viel wieder weg. Also das heißt, bei sowas sollte man sehr einfach so ganz globale Dinge nehmen, ganz Standardsachen, die alle nehmen und nicht irgendwie den Geheimtipp. Denn der Geheimtipp, der ist fast sicher Betrug.
Aber ich wollte sagen, es gibt noch konservativere Anlagemethoden, nämlich, ich wollte noch mal auf den Rentenpunkt. Versicherung, ja. Das ist ja.
Versicherung ist auch
dieser Entgeltpunkt, dass du den kaufen kannst. Ich habe dann, als ich das gehört habe, habe ich mir das noch mal angeguckt und dachte so, das ist ja wirklich faszinierend. Kannst du übrigens erst, wenn du 50 Jahre alt bist, und das kannst du zum Beispiel machen, um auszugleichen, wenn du eher schon in Rente gehen willst, dass da die Abschläge dann nicht so krass sind. Und ein Rentenpunkt, also Rentenpunkt nenne ich das jetzt einfach immer, Entgeltpunkt, klingt so bürokratisch, kostet übrigens so, ich glaube, der letzte Preis, den ich gesehen habe, was letzte Preis war, war so zwischen 8.000 und 9.000 Euro zahlst du und dann kriegst du aber... Aktuell ist so ein Rentenpunkt, ich glaube, so 35, 37, 38 Euro wert. Und wo man dann erstmal denkt, ist ja voll schlecht, das Investment. Aber das ist natürlich eben auch gerechnet über die Zeit, ne? Und wenn du 8.500 durch, weiß ich nicht, 35, 39 Euro teilst, dann kommst du so bei 20 Jahren ungefähr raus. Das heißt, nach 20 Jahren hat sich der Rentenpunkt amortisiert. Da würdest du dann mehr kriegen, so kann man das ungefähr rechnen. Oder, Nadine?
Ja, gut, wobei dieses, also du kannst schlecht sagen, der ist so viel wert. Also das ist ja genau dieses, was wir vorhin gesagt haben, Rente ergibt sich aus sozusagen Entgeltpunkte mal aktuellem Rentenwert. Also die 37 Euro, die du jetzt meinst, das ist dann sozusagen dieses, was ist der aktuelle Rentenwert? Mhm. Der ist nächstes Jahr schon wieder anders und bis du in Rente gehst, nochmal ganz anders. Ich habe einfach einen Punkt mehr in dieser Multiplikation.
Aber es ist halt auch so ein bisschen die sichere Bank, weil du sagst, ich krieg das, egal wie alt ich werde. Ich meine, wenn du früher stirbst, dann hast du ein bisschen draufgezahlt, aber wenn du der älteste Mensch der Welt wirst, ich glaube, der älteste Mann ist 111.
So wie? So,
ja, ist glaube ich gerade wieder einer gestorben. Dann hast du halt diese Garantie, dass du es einfach jeden Monat ausgezahlt bekommst, was ja auch dieser Punkt ist bei Lebensversicherung zum Beispiel. Da gibt es, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Modelle, wo du sagen kannst, ab dem Alter kriege ich dann monatlich was ausgezahlt, wo ich neulich gelesen habe, dass die auch damit rechnen, dass du 109 Jahre alt wirst in ihrer Kalkulation unter Umständen. Oder du hast diesen großen Batzen, den du am Anfang irgendwie ausgezahlt bekommst. Und dann kannst du aber auch wieder überlegen mit Auszahlungsplänen. Und ich glaube, es gibt auch so eine Art von Festgeldkredit, den du machen kannst, wo du sagst, ich lege eine bestimmte Menge Geld, lege ich an für einen bestimmten Zeitraum und dann kriegst du monatlich eine Auszahlung und der Rest wird immer weiter verzinst. Das ist so ein bisschen umgekehrtes Tagesgeld, dass es nicht weiter wird, sondern du legst dir so einen Auszahlungsplan an, das habe jetzt hier 20.000 Euro und ich, das läuft jetzt 10 Jahre und dann kriegst du monatlich irgendwie 100 Euro oder sowas ausgezahlt. Das ist auch übrigens ein Modell, wo man sich quasi ein festes Einkommen pro Monat über einen gewissen Zeitraum, um zum Beispiel zu überbrücken, wenn du sagst, bis zur Rente brauche ich noch so und so viel Zuschuss oder gehe eher in Rente. So, dieser Exkurs in die exotischen Finanzprodukte an der Stelle. Und das andere Konservative bei Rentenpunkt war, ist, du kannst, glaube ich, bis du 45 bist, kannst du nachzahlen noch freiwillig in die Rentenkasse, dass du sagen kannst, ich habe hier längere Ausbildungszeiten oder sowas, ich kaufe mir noch ein paar Rentenpunkte nach. Und wer sich damit beschäftigen will, ich glaube, es ist auch immer auch ein guter Punkt, sich mit der Rentenversicherung selber auseinanderzusetzen. Die berät einen dann, ob man noch Lücken hat oder sowas, was auffüllen kann. Aber das sind die konservativen Sachen. Die interessieren uns hier doch nicht, oder?
Also mir ist das zu konservativ.
Ja, ich meine, als Bitcoiner könnte man ja auch sagen, so Hardcore-Libertär sagen, ich will gar nichts vom Staat haben. Ich will mich einfach selber finanzieren, komplett.
Das ist leider, das finde ich ein Problem, sind wir wieder der politischen Schiene, das ist halt leider unmöglich, wenn du einen Job hast. Ne? Dann musst du halt einzahlen in die Rentenversicherung und dann könnte man sagen, das ist schlecht investiertes Geld, aber anyway.
Ja, oder du sagst, habe ich halt bezahlt, na und, ich will trotzdem nichts vom Staat haben. Das sind die.
Das ist richtig hart, ja. Oder du machst halt YOLO, Degen und kaufst irgendeinen Shitcoin, all dein Geld jeden Monat in irgendeinen Shitcoin und hoffst, dass du reich wirst. So, okay. Was ist dazwischen? Was sollten wir jetzt dazwischen tun?
Na, wir können ja nochmal gucken. Was haben wir denn jetzt besprochen? Betriebliche Altersvorsorge, ja, muss halt angeboten werden. Was ist denn mit dieser Riester-Rente eigentlich? Boah.
Ganz schlechte Idee, oder?
Ja, habe ich auch. Die Nachrichten sind nicht so gut. Das hat sich nicht. Du bist doch ursprünglich, hast du doch für private Versicherer auch gearbeitet,
genau,
ne, Nadine?
Genau.
Habt ihr da Riester-Rente gemacht?
Ja, natürlich.
Und kannst du das empfehlen?
Wir sprechen hier keine Empfehlungen aus oder keine Beratung.
Ja, stimmt,
nee. Aber vielleicht nochmal ein Wort zu diesem Baustein, so ein private Rentenversicherung. Also das wäre ja dann sozusagen dieses Dazwischen, also zwischen gesetzliche und ich lasse gern den Kapitalmarkt, also wie jetzt ETF oder wie auch immer. Und dazu zur privaten Altersvorsorge gehört eben auch Riester. Also Riester und die sozusagen Rürup-Rente oder Basisrente sind zwei Arten von auch nochmal staatlich geförderter privater Altersvorsorge. Also auch im Sinne von, ich mache selbst privat nach eigener Entscheidung bei einem Unternehmen, das ich mir selbst aussuche, einen Vertrag und habe nochmal bestimmte steuerliche Vorteile. Bei einer Riester-Rente hat man diese Zulagen, die man jedes Jahr bekommt. Wenn man Kinder hat, bekommt man auch nochmal Kinderzulagen und hat unter Umständen auch nochmal zusätzlich noch steuerliche Einsparungen, also weil man diese Beiträge eben bei der Steuer absetzen kann. Und das hängt dann halt sehr vom Einkommen ab ob man sozusagen nur die Zulagen bekommt oder darüber hinaus nochmal steuerliche Vorteile hat, die man sozusagen mit der Einkommensteuer, mit dem Einkommensteuerbescheid dann sozusagen erhält, also in Form von Steuerrückzahlungen.
Und diese Zulagen, bekommt man die vom Staat oder vom Arbeitgeber?
Die bekommt man vom Staat. Ah, okay. Also die werden, glaube ich, auch sogar von der Rentenversicherung irgendwie oder über die Rentenversicherung abgewickelt und fließen dann in diesen privaten Vertrag mit ein. Also die werden jedes Jahr wie nochmal Sonderbeitragszahlungen in diesen Vertrag reingebucht. Und die steuerlichen Auswirkungen, die merkt man eben dann bei der Einkommensteuerberechnung, ob es da irgendwie nochmal zu einer Rückzahlung sozusagen kommt. Und genauso funktioniert das auch bei Rürup-Renten. Die sind auch als Altersvorsorgeaufwendung abzugsfähig, sodass sich das dann sozusagen bei meiner jährlichen Steuer bemerkbar macht. Ansonsten von den Verträgen her funktionieren die dann aber sozusagen wie normale private Rentenversicherungen. Und was bei den Riester-Versicherungen jetzt halt irgendwo dazukommt, ist, dass die Kostenstrukturen dort halt häufig sehr hoch sind. Und das ist auch so der Kritikpunkt, den man hat, dass eben diese Vorteile, die man durch Zulagen oder Steuern gewinnt, häufig durch die hohen Verwaltungskosten irgendwo wieder aufgefressen werden. Und da private Rentenversicherungen auch ihr Geld sozusagen am Kapitalmarkt anlegen, also dort ist es so, ich habe diese Kapitaldeckung, also das, was mir gehört, was ich eingezahlt habe, wird letztendlich ja investiert durch die Versicherung, aber eben auch unter ja, großen Einschränkungen. Und gerade durch diese Niedrigzinsphase, die wir eben die ganze Zeit hatten, können die Versicherer eben auch selbst nicht mehr so diese Kapitalerträge erwirtschaften, dass diese Verträge jetzt aufgrund von sogenannten, nennt man das dann Überschussbeteiligungen, letztendlich so eine gute Gesamtperformance haben, wie sie das vielleicht noch vor 20 Jahren hatten.
Also so ein bisschen, das ist auch das, was ich im Internet jetzt gelesen habe, ist, es lohnt sich nur in Ausnahmefällen tatsächlich. Also für besonders kinderreiche Familien und wenn du eben diese steuerliche Ersparnis da gut geltend machen kannst, was auch bei diesem Rentenpunkt übrigens so ist. Ne? Der kostet zwar irgendwie 8.500, aber du kannst ihn halt auch von der Steuer absetzen und dadurch deine Steuerlast sinken und sowas und dadurch hast du wieder mehr Gewinn. Und das ist auch so der Part, wo ich denke, oh, das macht das so kompliziert für sich selber zu berechnen, wann sich das lohnt und für wen, wann und sowas. Du musst halt viel Steuern zahlen müssen, damit du auch besonders wieder davon profitierst und sowas. Deswegen ist das sowas höchst individuelles und jedes Mal denke ich auch so, ach, das ist so komplex und Bitcoin ist so schön einfach.
Komm, wir endlich zu Bitcoin.
Ich meine, ja, das ist, es war das best performing Asset irgendwie der letzten Jahre und es hat auch einen guten Wertzuwachs gesehen. Und ich meine, du hast ja auch auf einer Bitcoinerinnen-Konferenz darüber gesprochen, Nadine, wie Bitcoin quasi diese Alterslücke füllen kann. Aber ist es denn tatsächlich, ist es so das Wundermittel, um zu sagen, okay, ich kann dieses Problem der Altersvorsorge damit eigentlich lösen und entspannt dem Altersabend entgegensehen?
Gut, was ist schon ein Allheilmittel? Ne? Also es ist halt sehr, sehr abhängig, welche Risikoaffinität oder Risikoaversität habe ich als Einzelner. Es ist sehr, sehr individuell. Aber wie ihr jetzt gesagt habt, und so habe ich das auch in meinen Vorträgen halt aufgezeigt, zumindest wenn man sich jetzt mal Wertentwicklungen der letzten Jahre anschaut und selbst in sehr jetzt mal konservativen Beispielen, ich habe damals so 2-3 Rechenbeispiele eben halt mal vorgeführt, wenn man pro Monat irgendwie 100 Euro oder 200 Euro in Bitcoin weglegt, das irgendwie 5 Jahre macht, das Ganze dann liegen lässt, welchen Beitrag könnte das sozusagen leisten, um die Lücke zu schließen? Und da bietet Bitcoin zumindest, wie gesagt, wenn man jetzt auf die Vergangenheit schaut, wir haben halt alle leider keine Glaskugel für die Zukunft, wäre es eben so gewesen, dass man wirklich halt wesentlich effizienter eine Lücke schließen könnte, als jetzt mit einer Versicherung, ja, oder auch irgendeinem Fonds.
Klar, aber das wäre natürlich auch mit Nvidia-Aktien so gewesen oder mit Amazon-Aktien oder mit, wenn du die hinterher die Winner aussuchst, dann ist natürlich immer klar, dass die Gewinner gut waren. Also insofern finde ich das
gut, ein schwieriges aber mit Argument. Den zumindest mal mit den Annahmen, die wir ja trotzdem oder mit den ja, Hoffnungen wäre zu schwammig, aber mit den Annahmen, die wir treffen, sozusagen ja für die zukünftige Entwicklung, könnte es so mindestens eine sinnvolle Ergänzung sein.
Was ich halt, also ich meine, klar, Aktien muss man sich halt dann auch auskennen mit dem einzelnen Topic. Da ist Bitcoin noch ein bisschen zugänglicher, aber da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Was mich sehr beeindruckt hat, am Ende deines Vortrags hatte sich eine ältere Dame gemeldet mit einem Wortbeitrag, die meinte, für sie ist Bitcoin das, was ihr tatsächlich Hoffnung gegeben hat, irgendwie, die gesagt hat, ich habe es mir nochmal angeguckt, so zwischen den Zeilen, dass sie depressiv war und überlegt hat, auch was für Möglichkeiten hat sie und vielleicht den Freitod zu wählen und sowas, und sie ist zu Bitcoin zurückgekommen und ihre Situation war die, dass sie seit 20 Jahren getrennt lebt von ihrem Mann und sie sich aber nicht scheiden lassen, weil sie beide davon in der Altersvorsorge so eine Nachteile hätten, weil sie hat selber nicht viel verdient, sie hat quasi nichts eingezahlt, und wenn sie sich scheiden lassen würden, würden Rentenpunkte von ihrem Mann auf sie übergehen, er würde weniger kriegen, für sie würde es aber auch nicht reichen am Ende, und deswegen sind sie, all diese Jahre hat sie gesagt, sind wir in diesem System gefangen geblieben, zum Glück haben sie sich irgendwie einigermaßen verstanden. Und sie hat gesagt, seit sie Bitcoin entdeckt hat, hat ihr das so eine Hoffnung gegeben, dass sie vielleicht doch noch schaffen kann, in gewisser Weise eine Art von Selbstständigkeit, von Unabhängigkeit, von Freiheit wieder zu erlangen. Und das ist natürlich so ein krasser Einzelfall. Aber es zeigt auch dieses Problem, dass wenn du A, schon älter bist und dich nicht mit dieser Altersvorsorge beschäftigt hast, diesen Faktor Zeit halt nicht genutzt hast, dann hast du bist du in einer schlechten Ausgangsposition, plus nochmal diesen strukturellen Nachteil, den Frauen eben oft haben, dass sie tendenziell weniger lang eingezahlt haben. Also im Schnitt haben die Frauen nur 30 Jahre eingezahlt in die Rente, wenn man sich den aktuellen Rentenbericht anguckt, und vor allen Dingen im Westen haben sie halt viel weniger verdient, und dass sie dadurch eben nicht einmal diesen vollen Rentenpunkt pro Jahr bekommen haben, sondern im Schnitt immer nur ein Dreiviertel Rentenpunkt, und da landen die irgendwie bei Renten bei 800 Euro oder sowas, gerade in den alten Bundesländern, die halt viel die Kinder zu Hause betreut haben. Und wenn du dann in dieser Position bist, dass du eine Frau bist, die im älteren Alter, die im fortgeschrittenen Alter ist und nichts angespart hast, dann bist du ja wirklich in so einer schwierigen Ausgangslage. Und ich meine, ich kann verstehen, dass sie dann sagt, okay, das ist, was bleibt mir denn übrig? Und Bitcoin ist da, es gibt zumindest die Option, vielleicht auf maximale Zugewinne, schlechter kann es ja auch nicht werden. Wobei jetzt man aber auch nicht sagen muss, das ist eine kluge Strategie, die wir jetzt hier vorstellen wollen. Aber das ist so diese Verzweiflung, wurde da so deutlich, die sie hat, und dass sie sagt, okay, das ist mein Strohhalm, so ein bisschen Bitcoin an der Stelle.
Genau. Also so dieses, bei ihr ist es, glaube ich, halt wirklich so dieses Hop oder Top. Also da ist es dann ein alles auf Rot, alles auf Orange in dem Fall. So als letzter Strohhalm, wie du sagst. Gleichzeitig, was in dem Vortrag und auch, sagen wir mal, darüber hinaus aus den Gesprächen oft deutlich wurde, ist, dass, du hast richtig gesagt, Stefan, hätte man jetzt irgendwie auf die und die Aktie gesetzt oder auf den ETF, aber das gerade jetzt so die Frauen, die Bitcoin für sich entdecken, häufig von Bitcoin überhaupt erst auf das Thema Altersvorsorge und finanzielle Vorsorge überhaupt kommen und für die es sozusagen einfacher war, in Bitcoin einzusteigen, als sich überhaupt mal damit zu beschäftigen, mit was könnte ich denn sonst Altersvorsorge betreiben.
Das ist spannend.
Ja, woran liegt das? Weil das so komplex ist, das andere Thema, oder weil sie, eine komplex ist beides?
Ja, ich meine, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, es will sich eh keiner drum kümmern, dann, ich glaube, sehr häufig bei Frauen ist es so, dieses Investieren und sich um irgendwelche Anlagemöglichkeiten kümmern, ist leider schon immer noch so eine sehr männerdominiert, also ist bei vielen Frauen außen vor. Und dann eben auch diese Unsicherheit, was mache ich, wem kann ich glauben, an wen kann ich mich wenden, gehe ich dazu, also bringt das was, mich an meine Hausbank zu wenden, dieses...
Das ist tatsächlich sehr schwer, ja.
Also ich glaube, da sind viele Hürden, und tatsächlich, wenn man aus welchem Grund auch immer schon mal zu Bitcoin gekommen ist, ich meine, klar, da muss man auch erstmal hinfinden, ja. Aber da wirkt es so, es ist so einfach.
Okay. Ja, gut, klar, da gibt es nur eine Option, wenn man irgendwie gläubiger ist sozusagen, an Bitcoin glaubt. Ja, aber also es, Erstmal finde ich das eine interessante Perspektive, die du hast, weil für mich ist Bitcoin eben sowas, wo diese Männer-Frauen-Teilung noch krasser fast ist als bei so Finanzthemen allgemein, weil du hast ja noch diese technische Dimension dazu und dann, man sieht meistens auf Bitcoin-Events nicht so viele Frauen. Aber klar, du hast natürlich recht, das kann natürlich auch ein Zugang sein. Hatte ich noch nie so gesehen. Spannend.
Na, vor allen Dingen ist es ja auch vielleicht ein Bias, dass die Frauen zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern, wie es halt so häufig auch immer noch im Arbeitsleben ist, ne, mit der längeren Elternzeit. Und die Männer gehen dann auf die Bitcoin-Konferenz und bringen das Wissen mit. Also das ist vielleicht nicht repräsentativ dafür, wie sich die Leute oder auch Frauen für dieses Thema interessieren. Und es gibt ja schon einige Entwicklungen da, dass sich immer mehr Formate entwickeln, die sich auch gezielt an Frauen richten. Also seien es jetzt Podcasts oder dieses Les Femmes Orange Event, was ja auch regelmäßig stattfindet. Und ich weiß von ein, zwei Sachen, die auch noch weiter in der Entwicklung sind, um das einfach ein bisschen mehr zu fördern. Und ich meine, für mich ist das auch super schwer, ne? Weil man ist sich ja seine eigenen Privilegien immer nicht bewusst. Aber so diese Geschichten, ich fand das halt so bemerkenswert, dass sie gesagt hat, sie ist 20 Jahre in dieser Ehe, obwohl sie da raus will, weil das hatte so was Archaisches für mich, ne? Mhm. Wo ich dachte, wir leben in so einer modernen Welt, das kann doch nicht wahr sein. Es war wie, sag ich mal, am Ende meiner Schulzeit sind wir zu einem Kunstprojekt nach Tschechien gefahren oder war es in Polen oder im Dreiländereck irgendwie und wir sind aus dem Dorf raus und da war alles mit Pferdewagen, wo ich auch dachte so, hä, wir haben Handys und ich komme aus Berlin und sowas, wie kann das denn sein?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt die Dame war jetzt halt ja auch, die war ja sozusagen schon kurz vorm Ruhestand, also irgendwie Anfang 60 und das ist schon eine Generation, die, das war auch so ein Feedback allgemein dort aus dem Publikum, das ist schon so die Generation, die viel eben zu Hause geblieben ist und keine großartigen eigenen Ansprüche erworben hat. Und ich würde sagen, selbst jetzt die Jüngeren, also wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue oder so, selbst mit einer guten Ausbildung, mit einem guten Job, mit einem guten Gehalt, es sind trotzdem häufig noch die Frauen, die dann für Kindererziehung eine Auszeit nehmen oder in Teilzeit arbeiten. Ich habe meinen Chef schief angeschaut, als ich verkündet habe, ich gehe jetzt mit meinem ersten Kind in Elternzeit, gesagt hat, oh, jetzt wirst du die nächsten x Jahre dann irgendwie Teilzeit arbeiten. Da dachte ich mir so, ach Quatsch, nach ein, zwei Jahren bin ich ja wieder voll mit dabei. Jetzt sind es schon 14. das ist eben, also ist einfach noch ein sehr, sehr häufig verbreitetes Phänomen. Und ja, man sieht es ja an den Zahlen, also mit 800 Euro Rente im Monat, kommt man nicht weit.
Ja, das ist aber natürlich auch irgendwie was, wo man jetzt nicht so sagen kann, dass Bitcoin fix ist, ne? Also das ist.
Nee.
Also du musst schon erstmal Geld haben, auch um es anlegen zu können. Und das, also.
Das ist ein Punkt und man darf da eben auch keine falschen Versprechungen machen oder Hoffnung. Das ist so, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich meine, man kann die Leute informieren darüber, aber es wird jetzt nicht jedes Problem lösen. An der Stelle. Und das ist halt auch dieses individuelle Situation, das individuelle Risiko, das man eingehen möchte oder nicht. Da spielt so viel mit rein. Wenn wir jetzt zurück zu der Frage kommen, ob sich Bitcoin generell lohnt. Ich meine, die Leute, die jetzt hier irgendwie diesen Podcast hören, die haben alle Interesse an Bitcoin und die haben auch schon verstanden, dass da Potenzial drin ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch häufiger gesagt, es kann auch alles auf Null gehen, theoretisch, also alles jetzt, die Altersvorsorge in Bitcoin setzen würde ich persönlich auch nicht. Ich sehe es aber bei mir zum Beispiel schon als Baustein, wo ich jetzt aber besser verstehe auch, welche Rolle das spielen kann, ne? Und es gibt ja auch so dieser Zeitfaktor, wo gesagt wird, ja, je älter du wirst, desto risikoaverser müsstest du ja eigentlich auch werden, dass du sagst, okay, habe ich denn noch Zeit, so 15 Jahre Bärenmarkt am Kapitalmarkt auszusitzen oder sowas? Da gibt's ja auch viele Tipps, die sagen, okay, dann schichte ein bisschen um in traditionellere Anlageverfahren, dass du es dann auch wirklich zur Verfügung hast, dieses Geld und so. Und was aber interessant ist bei diesem Bitcoin-Bereich, ich würde noch auf ein Beispiel zu sprechen kommen, weil das eben diskutiert wird, auch im Netz vor allem, zusammen in diesem Feier-Kontext. Und da hat jemand nämlich so eine Excel- oder Google-Sheet-Tabelle gemacht, ab wann es sich lohnt, mit einem Bitcoin irgendwie in Rente zu gehen, oder kann er schon mit 58 in Rente gehen, war das, wenn er jetzt einen Bitcoin besitzt, und hat so eine ganz interessante Tabelle gemacht, die man sich auch forken kann quasi. Und dann kann man selber an den Daten ein bisschen rumspielen, wie alt bin ich, wie viel Bitcoin habe ich, wie lange reicht das. Und das ist... Es ist halt super interessant, weil das letztlich auch ja diese Versorgungslücke adressiert, dass er sagt, so, ich möchte gerne dann und dann in Rente gehen und ich möchte so und so viel Geld zur Verfügung haben. Und dann ist aber natürlich der limitierende Faktor, wie entwickelt sich der Bitcoin-Kurs. So, und bei ihm funktioniert das in dieser Rechnung. Ne? Er ist, glaube ich, er wird nie unter 0,4 Bitcoin fallen irgendwie. Aber es setzt eben auch voraus, und das finde ich so ein bisschen, naja, sehr optimistisch, das Rainbow-Chart ist hier für den Bitcoin-Preis einfach stetiges Wachstum. Und ich glaube, wenn er 100 ist, liegt der Bitcoin-Preis bei 79 Millionen
Dollar. Es ist ja nicht nur stetiges Wachstum, es ist ja dauerhaft exponentielles Wachstum. Ja. Und ja. Das ist irgendwie ziemlich klar intuitiv, dass das nicht passieren kann. Also, ne, also ich meine, es gibt natürlich dieses It's going up forever, Laura. Ja. Und vielleicht stimmt es auch, dass es forever auch nach oben geht. Aber dass es für immer exponentiell steigt, ist, glaube ich, ziemlich undenkbar, weil irgendwie die Welt nur begrenzt Ressourcen hat und nichts wächst auf Dauer exponentiell. Also deswegen finde ich solche Sachen immer sehr schwierig, also so zu empfehlen und zu sagen, okay, so kann man das gestalten, weil das muss man, glaube ich, niemand weiß, wo diese Grenze ist, ja, aber ich bin ziemlich sicher, es gibt eine Grenze, wo Bitcoin nicht mehr exponentiell wächst, also der Preis. Klar wird es, da nehmen wir selbst Hyper-Bitcoinization an, ja. Bitcoin wird sich völlig als einziges Zahlungsmittel durchsetzen auf der Welt, ja. Dann wird es natürlich immer wachsen, wenn, solange der Wohlstand der Welt immer wächst, ja. Okay. Aber selbst dann sehe ich nicht, dass es immer so exponentiell nach oben weitergeht. Also, die Zahlen sind schon, also, das ist schon eine sehr optimistische Rechnung, finde ich. Also gerade wenn man weit in die Zukunft guckt. Ne? Also ich meine, okay, wer weiß, ja, also ich finde, es ist durchaus ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass es noch 10 Jahre irgendwo in diesem Ballpark weitergeht. Ja? Aber ob es noch 50 Jahre so weitergeht, wer weiß.
Es ist halt, wir stellen den Link in die Shownotes. Ihr könnt das gerne nehmen und selber an diesen Daten ein bisschen rumspielen. Ich meine, man kann ja auch einen fixen Preis bei Bitcoin nehmen oder einen leicht sinkenden Preis ab einem gewissen Grund, aber ab einem gewissen Datum. Aber es ist halt so eine schöne Grundlage, mit der man mal rumspielen kann. Da kann man in dieser Vorlage halt auch eintragen, was kriege ich denn an Rente, was will ich unbedingt raushaben, und kann sich selber mal so ein bisschen, und das ist, glaube ich, das Wichtige, mal so ein Gefühl dafür kriegen, wo liege ich denn eigentlich und mit was kann ich konservativ rechnen, mit was kann ich im besten Fall rechnen. Darum geht es ja eigentlich, sich mal so ein Bild davon zu machen, wie der aktuelle Stand ist. Und da ist eben auch, und das war das Interessante an den Videos, die ich gesehen habe, da ging es ja auch beim ETF, ne, wenn du so einen Sparplan anlegst, ging es ja auch ums exponentielle Wachstum, dass die gesagt haben, du siehst halt die ersten 20 Jahre, siehst du überhaupt nichts, dieser Zinseszinseffekt. Ne? Die großen Sprünge kommen erst irgendwie ganz, ganz am Ende. Und das ist halt der Punkt, da muss man sich mal so ein bisschen mit beschäftigen, so ein Gefühl dafür kriegen, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Oder bin ich noch an einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich sollte drüber nachdenken und ich sollte mich mal damit auseinandersetzen und vielleicht mal eine Entscheidung treffen, was ich jetzt damit mache. Ob ich zum Beispiel immer weiter darauf spekuliere, zu sagen, der Bitcoin-Preis, ja, der wird schon noch irgendwie skyrocketing gehen und nach der 100.000 fällt sofort die 200.000 und dann schichte ich mal irgendwie um oder so. Das ist halt so die individuelle Situation, wo jeder mal selber gucken muss an der Stelle. Wollen wir es nochmal zusammenfassen, was jetzt eigentlich so die Keypoints sind, die wir rausgearbeitet haben?
Ich wollte noch eine Sache noch dazu sagen, ja, zu dem, was du gerade, also zu diesem Bitcoin als Altersvorsorge-Ding, da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, vielleicht gar nicht mal das größte Risiko ist vielleicht gar nicht mal, dass Bitcoin irgendwie ein katastrophales Ding trifft und Bitcoin geht auf Null oder so, sondern das viel wahrscheinlichere Szenario ist, dass du deine Keys verlierst.
Ja, das oder, stimmt.
Oder einfach nicht weißt, wie man damit umgehen kann. Oder jemand klaut sie dir oder was auch immer. Ja, das muss man auch nicht, kann man auch nicht vernachlässigen. Also das ist schon, ich kenne tatsächlich auch ältere Leute, die relativ viel durch Bitcoin verdient haben, einfach durch den Preisanstieg. Die sind jetzt völlig verzweifelt, weil sie gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Weil so, wie werde ich das denn wieder los? Und das ist ja, also
oder die Multibit-Wallet, die gibt's gar nicht mehr, wo das alles gespeichert genau, ist. Genau,
also die Wallet gibt's dann nicht mehr. Es gibt technische Probleme und die Leute wissen gar nicht, wie sie das dann, ihre Bank sagt ja, nee, wenn sie was mit Bitcoin machen, dann werden wir mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Und dann sagt, bin ich jetzt kriminell? Und also das ist alles, dazu muss man schon erstmal die Affinität haben. Und wenn, und na gut, jetzt kann man sagen, es gibt Bitcoin-ETFs. Gut, die gibt es in Deutschland nicht so richtig, aber es gibt immer mehr solche Sachen, die eine Lösung dann sein können für Leute sozusagen, die das leichter machen. Aber man darf halt nicht vernachlässigen. So, es ist auch nicht so einfach, wie ich lade mir eine Wallet auf mein Handy und mache da einen Sparplan und dann mache ich 50 Jahre lang zahle ich da ein. Was ist denn dann, wenn das Handy weg ist?
Nee, das ist aber wirklich ein guter Punkt, den du nochmal ansprichst, weil ja eigentlich bei diesen Altersvorsorgeplänen geht es ja darum, du setzt den einmal auf und vergisst ihn und lässt ihn laufen.
Das geht bei
Bitcoin. Und der macht dann die Magic. Und Bitcoin ist genau der Unterschied. Du musst eigentlich immer dranbleiben. Ne? Das sehen wir jetzt bei diesen Sparplänen, wo die Leute diskutieren, habe ich jetzt so viele kleine Mini-UTXOs, muss ich die noch schnell konsolidieren vor dem Halving, bevor die Runes kommen? Und wir die schlimmsten Leute befürchten ja irgendwie 2000 Satz.
Ich habe gestern 5000 gehört.
5000, also es könnte sein, dass du dann gar nicht mehr in der Lage bist, diese Bitcoins überhaupt zu verschicken. So, und da musst du ja unglaublich dranbleiben an der, am Puls der Zeit und da auch quasi im Daily Business dich so auf dem Laufenden halten. Und das widerspricht ja eigentlich dieser langfristigen Altersansparphase.
Das ist auch was ich meinte vorhin mit dem, wenn du jetzt in Nvidia investiert hättest, ja, Nvidia ist auch sowas, da wäre ich nicht drauf gekommen, das zu tun. Die Frage ist, wärst du drauf gekommen? Wenn du drauf gekommen wärst, dann hättest du extremes super Sonderwissen gehabt. Und im Prinzip hast du jetzt schon extremes Sonderwissen, wenn du jetzt weißt, es gibt Bitcoin und der hat sich so und so entwickelt und das macht man so und so, dass man das verwaltet. Das ist schon ein ziemlich krasses Spezialwissen, das du auch aktuell halten musst. Das hat auch Kosten sozusagen, ne? Also zumindest mentale Kosten oder Zeitkosten, mit denen du dich da beschäftigen musst. Also das ist, kommt alles nicht umsonst und es ist, aber es ist natürlich interessant. Das ist, man kann dieses spezielle Wissen und diese Arbeit, die man da reinsteckt, das kann man durchaus nutzen, ja. Aber das muss man halt auch leisten. Das ist nicht einfach so, man hat nicht nur Glück gehabt, wenn man jetzt in Bitcoin investiert.
Das stimmt. Und die vor allen Dingen 10 Jahre später noch besitzt, sowas.
Ja.
Das ist ja, diese Verluststories, da gibt es ja wirklich unendlich viele davon. Sollen wir trotzdem nochmal zusammenfassen jetzt?
Bitte.
Also ich glaube, der wichtigste Punkt war Zeit, ne? Das ist, glaube ich, je eher man sich damit auseinandersetzt, desto größer ist das Potenzial, egal was man macht. Ob das jetzt Bitcoin ist, mit dem man sich hauptsächlich auseinandersetzt, ob man mit ETFs sich auseinandersetzt oder ob man frühzeitig einfach weiß, was man noch für Optionen hat in klassischen Anlageformaten. Es gab ja auch, das finde ich auch sehr charmant, diese Idee zu sagen, anstatt so eine Rentenversicherung sollte der Staat jedem Neugeborenen 10.000 Euro einfach geben und fest anlegen, weil dann hast du nochmal 18 Jahre mehr, wo das einfach sich akkumulieren kann oder so, wo ich denke, es ist interessanter Gedanke, auf den ich auch nie gestoßen wäre, wenn nicht mit wir mal über Altersvorsorge geredet hätten. Also Zeit ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nadine, was würdest du sagen, was ist noch ein wichtiger Punkt?
Definitiv, also dieses frühzeitig hinzuschauen, also sich frühzeitig überhaupt die eigene Situation mal anzuschauen, auch wenn es wehtut oder unangenehm ist oder nervig, sich das da drauf zu schauen. Und ja, Zeit ist definitiv der größte Faktor. Also einfach Zinseffekt.
Also um das nochmal zu illustrieren, was du gerade gesagt hast, wenn der Staat jemanden bei der Geburt 10.000 Euro geben würde und der würde es in so ein in den Indexfonds anlegen, die haben typischerweise etwa 8% Wachstum im Jahr. Das sind nach 65 Jahren hätte derjenige 1,5 Millionen Euro. Das ist ungefähr Faktor 148 in 65 Jahren. Mhm. Ja? Also das so viel macht Zeit aus. Also dafür kann man gut leben, von 1,5 Millionen.
Es gibt Leute, die bringen die innerhalb von 2 Monaten durch.
Die auch das ist mit Sicherheit, aber davon kann man dann im Jahr 4% ausgeben. Wie viel ist das?
Ja, aber deswegen, dann muss man eben auch gucken, ne? Mache ich mir selber
60.000 im Jahr.
Mache ich so ein 60.000 im Jahr? Mhm.
Kannst du dann ungefähr ausgeben.
Oh, ist jetzt aber auch.
Ist nicht königlich, aber da kann man davon leben, oder?
Okay, also. Aber das ist ja das Spannende, mit solchen Gedankenspielen irgendwie mal ein bisschen rum zu experimentieren. Und auch diese, ich meine, heutzutage ist es so einfach, dann doch geworden, sich auch ein bisschen zu informieren darüber? Oder hättest du noch einen Tipp, Nadine, weil, wie geht man am besten ran? Also Versorgungslücke ist das, was man erstmal ausrechnen sollte, auch wenn das ein bisschen schmerzhaft ist.
Individuell auch, nicht? Es ist halt schwer zu sagen. Also ich finde es.
Weil das muss halt jeder für sich gucken.
Ja, aber es ist auch wirklich schwer zu sagen. Woher weißt du, was du in 40 Jahren für einen Bedarf haben wirst?
Also nimm 100% von dem, was du jetzt ausgibst. Dafür musst du halt wissen, was du jetzt ausgibst. Irgendwie. Das ist so, da muss man, du musst halt selber ein bisschen Daten von dir selber zur Verfügung haben.
Genau. Also man kann das ja sozusagen auf den aktuellen Zahlen machen. Es gibt auch verschiedene Rechner im Netz, da kann man auch mal rumspielen. Da kann man zum Beispiel dann auch irgendwelche Entwicklungen annehmen, also mit Inflation oder so das annehmen, um einfach auch mal zu schauen, was heißt das denn eigentlich in Zahlen, wenn ich erst in 20, 30 Jahren halt in Rente gehe und das ganze Spiel jetzt dann losgeht. Dass man sich ja für seine eigene Situation halt mal ein Bild macht. Ansonsten ist natürlich schon dieses einfach dafür sorgen, dass man neben der gesetzlichen Rente weitere Bausteine hat. Sei es die Konservativen, über die wir vorhin gesprochen haben, oder der Mittelweg mit einem entsprechenden ETF oder eben Baustein Bitcoin.
Oder Runes.
Du möchtest schon auf unsere nächste Folge hinweisen. In Los Vojos.
Wir haben Los Vojos. Ja, es geht natürlich auch, Bitcoin ist ja im Bereich der digitalen Währungen, es ist ja auch schon wieder quasi das Ultrakonservative. Ne? Da gibt es ja noch ganz andere Modelle, was man machen kann, aber die lassen wir jetzt hier
da
an der Stelle.
Wir nicht mit assoziiert werden.
Nichts damit zu tun haben.
Okay, ich glaube, das hat es jetzt ganz gut zusammengefasst. Also habt keine Angst vor dem Thema. Es gibt noch Möglichkeiten, was zu machen, aber Bitcoin ist jetzt auch nicht das Wundermittel. So. Zeit, Zeit, Zeit. Und übrigens, Zeit ist auch wertvoller als Geld. Immer. Das ist, frag das mal alte Leute.
Ist tatsächlich, habe ich neulich auch so ein Ding gesehen, wo so Leute, alte Leute befragt haben, was ihnen, und alle haben das Gleiche gesagt. Alle haben gesagt, ja, also es, wie, Zeit war, also es, ich hätte nicht so viel damit verschwenden sollen, Geld zu verdienen.
Genau, das habe ich auch gesehen. Es reicht irgendwann. Du musst merken, wann du genug hast. Und
wobei, das waren alles reiche Amerikaner.
Ja, die wurden unter Palmen befragt. Und die haben auch gesagt, ja, der größte Fehler war nicht, eher auf dem Boot zu ziehen. So. Aber es war schon auch, dass sie gesagt haben, so, ich vermisse mein Ehemann oder meine Ehefrau und meine Eltern. Das war eigentlich das Wichtigere im Leben. Dass die fehlen mir mehr als Geld.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ich denke auch. Oder Nadine, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, perfekt.
Okay, wunderbar. Dann hoffen wir, dass wir zumindest ein bisschen Überblick gegeben haben in dieses doch auch etwas ja, schwierige Thema, weil es halt so ultra, ultra zerfasert ist und zersplittert und es gibt 1 Million Sonderfälle. Aber trotzdem, man kann ein bisschen da ganz gut durchnavigieren, wenn man will. Man muss es nur mal machen. Aber so ist ja bei Bitcoin auch, ne? Man muss sich rein ins Rabbit Hole.
Ist auch ein Rabbit Hole, genau. Ja.
Okay, na dann. Vielen Dank, Nadine, für deine Expertise und deine Zeit.
Ja, danke euch, dass ich hier sein durfte.
Und denkt dran, 25.05. in Berlin, mark your Mutti Hefte und nähere Informationen dann bald
in den Los Vojos.
In den Los Vojos. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.